herzlich willkommen zu einem Special von Die Reminiszenten. Zuerst möchte ich mal meinen Mitmoderator, den Alex, begrüßen. Hallo Alex.
Frohe Weihnachten.
Wünsche ich dir auch. Und wie du es ja gerade erwähnt hast, sind wir gerade schön in der Weihnachtszeit. Und da man ja zurzeit gerade wieder ziemlich zugemüllt wird mit einer Menge an neuen Produktionen, Fernseh und Netflix und Disney und was weiß ich nicht, haben ja alle ihre Weihnachtsfilme, die sie jetzt uns da auf den Markt entgegenwerfen in Massen, leider auch halt in Massen schlecht. Da haben wir uns dann doch mal überlegt, dass wir hier eine kleine Sonderfolge machen mit unseren liebsten Weihnachtsfilmen, die wir euch dann ein bisschen näher bringen wollen im Kurzen, so dass ihr dann auch mal vielleicht gute Filme zu Weihnachten sehen könnt, außer diesen ganzen Massenproduktionen, die uns halt, wie gesagt, gerade entgegenströmen.
Ja, ich hatte gerade auch mal in der Recherche zu dieser Folge, wie viel unfassbar viele Schnulzenfilme es gibt. Also Weihnachten mit denen, Weihnachten mit denen. Weil man, ich glaube 4000 Fernsehproduktionen, die sich alle um eine Prinzessin und einen Prinz kümmern, die am Weihnachten zusammenkommen. Hast du denn einen Film in deiner Auswahl, wo es auch um Prinzen und Prinzessinnen geht?
Nein, ich habe mich von solchen adligen Titeln entfernt.
Obwohl das doch früher ganz großes Ding war für dich, oder?
Ja, also ich mag solche Filme immer noch einigermaßen, wenn sie denn gut produziert sind. Man muss ja auch sagen, früher war es so, dass wenn die Weihnachtsfilme, die man da bekommen hat, das waren dann auch schon ganze normale Kinofilme, also die dann auch im Kino gelaufen sind, als große Blockbuster. Den großen Weihnachtsfilm, den gibt es heutzutage eigentlich gar nicht mehr, sondern wie gesagt, diese Massenproduktion, diese kleinen Fernsehfilmproduktionen, die da dann rauskommen, und den großen Weihnachtsfilm, das ist dann eher heutzutage, was wir da kriegen, sind das dann irgendwelche Genreproduktionen. In den letzten Jahren war das ja dann immer die neuen Star Wars Filme oder vorher auch die Harry Potter Filme. Aber so diesen Weihnachtsfilm, der sich auch mit dem Thema Weihnachten beschäftigt hat, den hatten wir eigentlich schon lange nicht mehr im Kino.
Ja, das bringt uns ja, glaube ich, auch zum Anfang dieser Folge auch mal zu der Diskussion, was ist eigentlich ein Weihnachtsfilm? Denn unser lieber Freund Tobi schmiss gerade im Telefonat mal so raus, es ist kein Weihnachtsfilm, denn er spielt nur zufällig an Weihnachten. Er hat mit Weihnachten ansonsten nichts zu tun. Und da dachte ich mir so, was ist denn eigentlich die Definition von einem Weihnachtsfilm? Ist das ein Film, der tatsächlich das Thema Weihnachten intus hat? Oder ist es eventuell ein Film, der zufälligerweise mit dem Weihnachtsmann zu tun hat? Oder ist es dann ein Film, den wir oder mit dem man persönlich Verbindung hat, weil man den an Weihnachten geguckt hat? Weil zum Beispiel einer der Filme, die früher immer liefen, war Der Zauberer von Oz. Er hat jetzt nicht wirklich das Thema, was mit Weihnachten zu tun, aber das ist für mich zum Beispiel ein Weihnachtsfilm, weil ich den früher immer am 24. geguckt habe. Wie siehst du das?
Ja, das ist schwer zu definieren, glaube ich. Das muss jeder für sich selbst definieren. Für mich selber ist natürlich ein Weihnachtsfilm ein Film, den ich eigentlich regelmäßig auch zu Weihnachten gucke, der auch irgendwie so das Thema ein bisschen auf jeden Fall haben sollte, also Weihnachten an sich. Also der Film sollte schon auch um die Weihnachtszeit spielen, das wäre schon von Vorteil. Aber ich glaube, für mich am wichtigsten ist, dass er so ein Gefühl von Familie, Versöhnung, Gemeinsamkeit und solchen Dingen vermittelt. Also der darf dann auch schon recht kitschig sein, was ich normalerweise bei Filmen sonst nicht mag, aber bei einem guten Weihnachtsfilm gehört das schon so ein bisschen dazu. Und ja, auch so ein bisschen ab und zu mal auf die Tränendrüse drücken ist auch nicht schlecht.
Okay, dann versuche ich mal Minimum einen Film von meiner Liste. Wird's schwierig mit deinen Attributen. Mal gucken, ob ich es dann doch da drin finde. Doch, stimmt, Familie kommt ja auch drin vor.
Wie gesagt, für jeden halt ist das wahrscheinlich etwas anders definiert.
Ja, für viele ist ja zum Beispiel auch Weihnachtsfilm, wenn es einfach, weil es, wie ich ja vorhin schon mal gesagt habe, weil es im Fernsehen lief. Und dann hat man das geguckt. Für viele gibt's ja auch so Rituale, dass man an Weihnachten drei Haselnüsse für Aschenbrödel guckt oder Sissi. Da spreche ich jetzt mal meine Schwester persönlich an, die mich da jahrelang mit gefoltert hat. Ja, da gibt's also mehrere. Oder Herr der Ringe oder sowas, ne? Aber
früher gab's ja auch regelmäßig die ZDF-Weihnachtsserie. Da waren dann solche Serien wie Patrick Paka oder sowas, das jetzt nicht wirklich weihnachtlich war. Aber das waren diese Weihnachtsserien, die da gelaufen sind. Das gibt's leider heutzutage auch nicht mehr. Was wir im ZDF und ARD jetzt halt haben, sind diese Massen an Märchenverfilmungen, die da gezeigt werden. Und dann halt die alten Klassiker.
Ja, die aber auch gut sind. Die Märchenfilme, die gefallen mir eigentlich gut. Aber ich mag auch die ganz alten Märchenfilme, die so, haben so ein bisschen halt ihren romantischen Charme oder gerade diese tschechischen Märchen. Die finde ich wirklich sehr gut. Aber die neuen gefallen mir durchaus auch. Ich habe tatsächlich noch nie einen Märchenfilm gemacht, aber angeboten wurde es dann doch schon mal hier und da. Hat mich dann doch gereizt. Ich habe mal einen Ritterfilm gemacht mit Burgen und allem drum und dran. Das war aber kein Märchen, das war Klamauk. Das war das Meisterwerk unter dem Titel 1,5 Ritter auf der Suche nach der hinreißenden Herzlinde.
Das war doch mit Til Schweiger, oder?
Das ist korrekt, genau. Und Rick Kevanian, ein Film, ja, den könnte man zum Beispiel jetzt mal an Weihnachten wieder gucken. Das wäre mal wieder was für die ganze Familie. Was ich noch sagen wollte, ja, diese Weihnachtsserien vermisse ich doch sehr auf ZDF. Das war früher schon ein Happening auch. Das waren meistens so Dreiteiler, so Miniserien.
Mhm. Ja.
Da ist wieder, auch meine Schwester hat mich damals mit Anna gefoltert. Das war so eine, so eine Ballettserie.
Ja, ja, kenn ich.
Ja, ja, du kennst sie. Du hast ja auch eine Schwester, eine größere, ne?
Ja, meine Familie hört ja mit, habe ich gehört. Also mein Bruder und mein Vater auf jeden Fall. Und deswegen werde ich nichts mehr darüber sagen, ob ich von irgendwelchen Familienmitgliedern gefoltert worden bin, um irgendwas zu gucken.
Gut, gehe ich weiter drauf ein. Lass mich jetzt nicht so einfach so hängen. Welchen Film hat denn dein Vater aus der Videothek an Weihnachten mitgebracht?
Boah, das ist jetzt...
Das ist böse, ne?
Da habe ich jetzt keine spezielle Erinnerung dran, dass es irgendwie einen Film gab, den wir da immer wieder ausgeliehen hätten. Das sind dann eher Sachen, die im Fernsehen liefen.
Dawn of the Dead.
Nee, das jetzt, sowas hätte mein Vater, glaube ich, nicht ausgeliehen. Nein. Wollen wir denn mal mit unseren Filmen anfangen, damit wir auch mal zu Potte kommen?
Ja, gerne. Dann ich lasse dir den Vortritt, lieber Sebastian. Was ist denn dein erster Weihnachtsfilm, den du uns ans Herz legst?
Da fange ich auch mit einem absoluten Klassiker an, aus der schönen Zeit von 1946. Habe ich jetzt nicht selber gesehen, als er damals rausgekommen ist. Und zwar geht es um den Film Ist das Leben nicht schön?
Oh ja.
Film von Frank Capra, damals schon großer Regisseur, der auch Filme gemacht hat wie Mr. Smith geht nach Washington oder Mr. Deeds geht in die Stadt. Das ist das Original zu dem Mr. Deeds-Film, den ja dann Adam Sandler nachgedreht hat. In der Hauptrolle mit James Stewart, großartiger Schauspieler, der auch bei Alfred Hitchcock-Filmen wie Vertigo bekannt geworden ist oder der Mann, der zu viel wusste. In dem Film geht es um den Banker George Bailey, der arbeitet in einer Bausparkasse, die von seinem Vater gegründet worden ist. Und ermöglicht es dort den normalen Bürgern, den normalen Arbeitenden Geld anzusparen, damit sie sich irgendwann mal ein Haus leisten können. Und es kommt dazu, dass der böse Mr. Potter, ein Bankier, der so ein bisschen sein Gegenspieler ist, $8,000 von ihm klaut, die er auf dem Tisch hat liegen lassen. Und Mr. Bailey findet halt das Geld nicht wieder, weil es ja geklaut worden ist und denkt, er hat es verloren und hadert nun mit seinem Schicksal. Er kommt dann immer mal zu dem Punkt, wo er der Meinung ist, dass es doch für seine Mitmenschen besser gewesen wäre, wenn er niemals geboren worden wäre. Und in dem Moment taucht dann halt Clarence auf. Das ist sein Schutzengel. Der ist noch nicht so ganz ausgebildet, so fertig ausgebildet. Er hat nämlich noch keine Flügel, die muss er sich noch verdienen. Und der zeigt halt George Bailey, wie das Leben seiner Mitmenschen verlaufen wäre, wenn es ihn niemals gegeben hätte. Und das ist halt ein sehr anrührender Film, herzzerreißend an manchen Stellen. Braucht ein bisschen, bis er hineinkommt, weil man sieht halt am Anfang erstmal so ein bisschen die Lebensgeschichte von George Bailey, damit man halt dann auch später sehen kann, wie denn die Unterschiede dazu sind, wenn er denn nicht mehr existieren würde oder niemals existiert hätte. Und am Schluss kommt es natürlich dann, dass George Bailey doch wieder leben will. Es ist halt so eine Art Ebenezer Scrooge-Geschichte, also so eine typische Weihnachtsgeschichte. Und mit einem sehr schönen Happy End, sehr tränenreich am Schluss und ein absoluter Klassiker, der eigentlich auch jedes Jahr im Fernsehen läuft. Ich glaube, dieses Jahr läuft er dann auch wieder auf Arte zwischen Weihnachten und Silvester. Und wenn man den Film nicht gesehen hat, dann sollte man ihn sich auf jeden Fall mal anschauen, weil James Stewart ist großartig, der Film ist großartig und einer der großen Weihnachtsfilme halt.
Ich mag den Film auch total gerne. Das ist so ein richtig schöner feuchte Augenfilm zum Schluss und der hat mir auch sehr gut gefallen. Ich überlege gerade die ganze Zeit, in welchem anderen Weihnachtsfilm der im Fernsehen läuft und zwar auch nicht so wenig. Ich glaube, es ist Gremlins, oder?
Ich werde noch einen Film erwähnen, wo sich der eine Junge diesen Film auch anguckt im Fernsehen.
Verstehe, aber es ist, ja okay, alles klar, weil ich habe die ganze Zeit Gremlins im Kopf, irgendwie, dass der bei denen in der Küche läuft, aber ich...
Das weiß ich jetzt nicht genau, das kann sein, aber ich erinnere mich nicht mehr.
Auch ein guter Weihnachtsfilm, den wir heute aber nicht besprechen werden, weil das zu offensichtlich für uns wäre, weil ich glaube, wir haben Joe Dante schon relativ oft erwähnt und wir werden auch nicht über Kevin allein zu Hause sprechen. Jetzt schalten alle ab.
Wenn die Liste länger gewesen wäre und wir noch ein paar mehr Filme hätten erwähnen müssen, dann wären die bestimmt dabei gewesen.
Das denke ich auch. Es ist immerhin die erfolgreichsten und, glaube ich, auch bekanntesten Weihnachtsfilme. Wir wollten jetzt nicht so den Mainstream machen. Was kann man sonst noch zu dem Film sagen? War der erfolgreich in den Kinos?
Nee, am Anfang gar nicht. Also diese Produktion, die war extrem aufwendig. Es war so, dass es diese Geschichte auf einer Kurzgeschichte basiert. The Greatest Gift vom Autor Philip Van Doren Stern. Der hatte das geschrieben. Das wollte aber kein Verleger rausbringen. Und dann hat er diese Geschichte als eine Art Grußkarte für Weihnachten geschrieben. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das dann waren. Und die hat er dann an seine 200 besten Bekannten halt als Weihnachtskarte verschickt. Und so ist das zu RKO gekommen. Das ist ein Studio damals gewesen. Die haben dann die Rechte für dieses Buch für $10,000 gekauft. Sind dann aber nicht dazu gekommen, das zu verfilmen. Also sie hatten schon Gary Grant irgendwie für den Hauptdarsteller geplant gehabt, aber es ist nicht zur Produktion gekommen, haben es dann Frank Capra verkauft für $10,000 und der hat dann für diesen Film eine eigene Produktionsfirma, Liberty Films, gegründet. Das war zu dem Zeitpunkt was ganz Besonderes, weil zu dem Zeitpunkt war das große Studiosystem. Also da haben Universal, MGM und was weiß ich nicht, RKO, diese ganzen Studios, die hatten eigentlich den Filmmarkt unter sich aufgeteilt und haben die Filme produziert und dann auch in ihren eigenen Kinos rausgebracht. Capra hat hier aber jetzt unabhängig davon diesen Film gedreht für ein Budget von $3 Millionen, was eine Riesenmenge war, und musste dann auch die ganzen Schauspieler dafür von den Studios sich ausleihen, weil die Schauspieler waren halt auch damals an Studios gebunden mit ihren Verträgen. War auch anders als heutzutage. Also die hatten dann Verträge mit Studios, dass sie so und so viele Filme für die machen. Und da musste dann halt Frank Capra die Leute von den Studios für sich ausleihen, damit sie bei seinem Film mitmachen konnten. Der hat dann auch für diesen Film ein komplettes Set gebaut über mehrere Hektar, wo er diese Stadt nachgebaut hat, wo das stattfindet. Da gibt's einmal diese lange Hauptstraße mit 275 Meter. Da sind 75 Geschäfte gebaut worden, eine Villensiedlung, ein Industriegebiet und alles mögliche auf dem Filmgebiet von RKO. Über 16.000 Quadratmeter. Da stehen sogar heutzutage noch einige, also von der Hauptstraße, da haben sie auch Massen an Bäume gepflanzt, die stehen heutzutage anscheinend noch da. Also ein riesen aufwendiges Ding, und als dann der Film in die Kinos gekommen ist, hat er auch knapp gerade mal seine Ausgaben wieder eingespielt, war in der Kritik. Da gibt es in Amerika im Englischen so einen Ausdruck über Filme von Frank Capra, das heißt Capricorn, also wie Popcorn. Das halt Frank Capra-Filme, die sind immer sehr anrührend und immer auf das Positive und dass es am Ende immer gut ausgeht, und das hat der Film halt damals so die Kritik da abbekommen, ist bei den Oscars auch komplett leer ausgegangen. Aber mit fortlaufender Zeit hat man dann halt doch erkennen können, was für ein Meisterwerk dieser Film eigentlich ist, und wird halt heutzutage dadurch, dass er eigentlich überall auf der Welt regelmäßig zu Weihnachten läuft, doch gewürdigt.
Tja, vollkommen zu Recht. Ja, schwer umzuleiten zu meinem Film, der genauso rührselig ist. Du solltest dir nochmal deine 4 Attribute, was Weihnachtsfilme ausnehmen, nochmal irgendwo notieren. Das können wir gleich nochmal Revue passieren, ob das tatsächlich alles in dem Film vorhanden ist. Es wäre ja relativ offensichtlich, und jeder, der mich kennt, weiß auch, dass Stirb langsam für mich zu Weihnachten gehört wie Plätzchen. Der erste Teil auf jeden Fall. Deswegen habe ich mir jetzt den zweiten Teil genommen, weil das sonst zu offensichtlich gewesen wäre. Weil ich finde den zweiten Teil tatsächlich auch sehr weihnachtlich. Und da bin ich auch konträr zu unserem lieben Freund Tobi. Nicht nur, weil der Film zufälligerweise an Weihnachten spielt, sondern und auch ein bisschen Schnee drin vorkommt. Für mich ist das ein Weihnachtsfilm. Irgendwie finde ich, der hat so alles, was man mit Weihnachten verbindet. Und zwar eine Menge warmer Gefühle. Ja, sie steht langsam 2, ist ein Film aus dem Jahre 1990, ist einer von 5 Filmen mittlerweile der Stirb langsam Reihe. Ich sag mal, die ersten 3 kann man gucken, ab da wird's schwierig. Das ist jetzt so meine persönliche Meinung. Ja, du stöhnst schon.
Ja, ich habe auch schon mit dem dritten meine kleinen Probleme.
Ja, ich nicht. Und ist ein Film, der direkt anschließt an die Story aus dem ersten Teil. Wir sind, glaube ich, so ein, zwei Jahre später. John McClane, der große Held des Nakatomi Plazas, will seine Frau am Flughafen abholen in Washington. Und das hat mich, als ich noch jung war, total immer verwirrt, weil die immer von Dallas Airport gesprochen haben. Und das ist ja einfach der Name des Washingtoner Flughafens, ist Dallas und nicht Dallas. Okay. Das hat mich immer ein bisschen verwirrt, weil ich mir dachte, aber Dallas ist doch in Texas, warum liegt da Schnee? Aber gut, so viel dazu. Das hat sich jetzt geklärt mit dem Alter. Wir sind auf diesem wunderschönen Flughafen und er ist pickepacke voll. Alle sind so in vorweihnachtlicher Stimmung. Und auch eine kleine Söldnertruppe ist dort am Flughafen und erwartet dort eine Ankunft eines Drogenbarones, gespielt von Franco Nero. Und das ist auch ein Grund, warum ich den Film auswähle, weil ich durfte letztes Jahr tatsächlich mit Franco Nero drehen. Das ist auch ein unfassbar cooler Typ gewesen. Der war natürlich schon ein bisschen in die Jahre gekommen und hat, glaube ich, eine IMDb-Liste von über hunderten von Filmen. Er saß dann irgendwann mal so bei uns auf den Sesseln und wir hatten eine kleine Drehpause und wir bauten gerade die Kamera um und dann fragte ich ihn tatsächlich mal irgendwie, you want a coffee, Mr. Nero? Und sagte, no, this is no coffee, this is water with coffee flavor. Und so ein typischer Italiener, dem man halt nichts recht machen kann. Ne? Wenn es kein italienischer Kaffee und keine italienische Pasta ist, dann hat er auch nichts gegessen. Wir haben da zusammen den wunderbaren Film der Falcolini gedreht, der jetzt nicht direkt ein Weihnachtsfilm ist, sollte man vielleicht dieses Weihnachten nicht gucken. Aber trotzdem ein sehr guter Film. Und da habe ich dann auch schwer mit dem Regisseur gestritten, weil ich der Meinung war, wenn wir schon mal Franco Nero da haben, warum wir ihn nicht in die Gefängniszelle hängen? Weil es gibt eine Szene, wo am Ende dann, ich will nicht zu viel verraten, Franco Nero stirbt. Das habe ich alles verraten. Und wir haben nie zeigen wollen, dass er sich erhangen hat. Und ich fand irgendwie, Django muss doch irgendwie hängen. Und man durfte ihn auch nicht auf Django ansprechen. Da war er nicht so, hat er so ein bisschen so immer grimmig geguckt, wenn Django irgendwo fiel. Und dann gab es nochmal so eine Situation, wo wir wir mussten eine Szene einleuchten und Franco Nero hielt so eine Pistole in der Hand. Und dann hieß es, ja, kann sich mal einer bitte jetzt hier auf den Boden setzen und mal hier kurz Lichtdubel für den Erschossenen machen. Und da haben sich echt 10 Leute drum geprügelt, da sich vor die Flinte von Django zu stellen, damit sie auch mal die Pistole im Kopf haben. Ich habe diesen Kampf gewonnen. Bei Bedarf und an Nachfragen werde ich dieses Foto vielleicht mal online posten, wie mir Django die Pistole an den Kopf hält. So, das ist der Bösewicht dieses Films. Wolltest du irgendwas Abfälliges dazu sagen, lieber Sebastian, weil du gerade so stöhnst im Hintergrund?
Nee, das ist nur mein normales Atmen.
Ja, verstehe. So ein gelangweiltes Atmen. Und so ein, oh Gott.
Nee, ich muss dir recht geben und dem Tobi widersprechen. Natürlich ist Stirb langsam ein Weihnachtsfilm, besonders weil ja John McClane der Weihnachtsmann ist.
Ja, wie meinen? Wie meinen?
Ja, aber das kann ich nur anhand des ersten Teils darstellen. John McClane kommt über eine lange Reise an den Ort, bringt Geschenke für die Kinder mit, muss sich dann durch Schornsteine oder halt hier Lüftungssysteme quetschen und bringt den bösen Jungen Kohle beziehungsweise hier natürlich Blei. Deswegen ist John McClane der Weihnachtsmann und deswegen ist dann auch ein Film, der über den Weihnachtsmann dann am Flughafen von Washington spielt, auch ein Weihnachtsfilm.
Ich finde, da lässt überhaupt gar keine Zweifel mehr. Also jetzt du hast alle Fragezeichen beseitigt. Wunderbar. Aber es unterstützt ja meine Theorie, dass es tatsächlich ein Weihnachtsfilm ist. Ich will jetzt gar nicht mehr so ausführlich. Viele haben den Film ja schon gesehen. Der gibt es einen großen Kampf und diverse sehr gute Action-Szenen auf dem Flughafen. Es gehen einige Maschinen zu Bruch. Es sind wunderbare Modellaufnahmen, die man da gemacht hat. Also mit teilweise gigantischen Modellen. Wenn man da mal ein bisschen Making-of Stirb langsam 2 guckt, sieht man schon, was die da alles gezaubert haben. Eine Sache muss man noch erwähnen, neben Franco Nero spielt natürlich auch Mr. Sadler wieder mit. Den hatten wir vor kurzem auch noch in unserem Podcast als Tod bei Bill und Ted. Ist auch für mich ein super Bösewicht, also richtig gut. Mag den zweiten Teil, wie gesagt, auch total gerne. Es ist natürlich jetzt nicht so dieser geile Inhouse-Nakatomi-Plaza-Actionfilm, aber das ist schon Pfund und ist jetzt auch von René Hallen, also einem Finnen. Der ist für viele Dinge bekannt, der hat Cliffhanger gemacht. Was hat er denn noch alles gemacht? Du weißt da bestimmt auch noch.
Produzent hat da ziemlich viele Sachen gemacht. Die Piratenbraut.
Die Piratenbraut, die haben wir auch vor kurzem erwähnt, genau. Deswegen hat er danach auch nicht mehr so viel gemacht. Seine Einträge sind, sagen wir mal, so ein bisschen begrenzt. Bei Driven war er noch mit dabei. Das ist ein Film mit Til Schweiger. Okay, that's it.
Nightmare on Elm Street 4 hat er noch Regie geführt.
Robert Patrick spielt auch mit in Stirb langsam 2, ist dann ein Jahr später zum T-1000 geworden. Das kann man auch noch erwähnen. Also war da bei Terminator 2 der Main-Bösewicht, ist aber hier nur ein kleiner Mitläufer des Söldnertrupps. Sonst gibt es diverse coole Geschichten über diesen Film zu erzählen, aber das würde jetzt hier auf ein bisschen zu weit führen. Jetzt habe ich ja schon mit drei anderen Filmen irgendwie ein bisschen meine Zeit verbraucht. Kommen wir zu deinem zweiten Film.
Ich schreite in der Zeit nur mit kurzen Schritten weiter. Wir kommen jetzt in das Jahr 1955. Und zwar geht es um den Film Wir sind keine Engel. Auch wieder großartiger Film, Regie geführt Michael Curtis. Das ist, den kennt man wahrscheinlich von Casablanca als Regisseur her oder auch von dem Robin Hood mit Errol Flynn, wo er Regie geführt hat. In diesem Film spielen die Hauptrollen Humphrey Bogart, Peter Ustinov und Aldo Ray. Humphrey Bogart dürfte jedem bekannt sein von Casablanca oder dann auch Filmen wie African Queen. Peter Ustinov eigentlich auch den meisten bekannt. Der hat zum Beispiel den Hercule Poirot gemimt in den 80ern, aber war auch bei Spartacus dabei. Auch ein großartiger Schauspieler ist ja auch geadelt worden, also zum Sir Peter Ustinov. Aldo Ray ist eher für die heutige Zuschauer eher unbekannt, war halt damals in den 50er Jahren, hat er einige Filme mitgemacht. Und in diesem Film spielen die drei entlaufene Häftlinge im Ende des 19. Jahrhunderts auf französisch Guinea. Dort sind sie aus dem Knast entflohen. Humphrey Bogart spielt einen Betrüger, während die beiden anderen Mörder sind, die halt jetzt versuchen, von der Insel zu fliehen und schleichen sich dort bei einer Familie ein, die einen Gemischtwarenladen haben auf dieser Insel. Und werden da dann so ein bisschen in dieses Familienleben hineingezogen. Also die Familie, die haben Probleme mit ihrem Geldgeber. Das ist der Vetter des Familienoberhaupts, der die dort auf diese Insel verschickt hat, damit sie dort den Laden betreiben sollen. Der Laden läuft aber nicht gut. Des Weiteren ist die Tochter der Familie eigentlich in den Sohn dieses Vetters verliebt. Und ja, diese drei Sträflinge, die schleichen sich da halt ein. Eigentlich wollen sie nur irgendwie von der Insel runterkommen, diese Familie eigentlich auch um die Ecke bringen, um dort aus dem Laden halt Klamotten und sowas zu klauen, sich Papiere zu machen, das Geld zu klauen, damit sie dann halt von der Insel fliehen können. Aber mit der Zeit entwickeln sie halt eine gewisse Freundschaft für diese Familie, haben Mitleid mit ihnen, weil halt auch dieser böse Vetter natürlich dann auch auftaucht. Der ist dort vorbei, kommt dort vorbei, um die Bücher zu prüfen. Es ist Weihnachten. Es läuft halt alles nicht so gut für die Familie, wie es sollte. Und diese drei Verbrecher entpuppen sich halt dann in der Laufe der Geschichte zu so Art Schutzengeln für diese Familie. Die drei Sträflinge und ihre kleine Schlange namens Adolf, die sie dabei haben. Das Ende möchte ich gar nicht verraten. Es ist aber halt auch wieder am Schluss sehr tränenreich, sehr rührend. Und Humphrey Bogart und Peter Ustinov sind einfach großartig in diesem Film.
Okay, den gucke ich mir an auf jeden Fall. Versprochen.
Ja, das ist ein Film, den habe ich jahrelang jedes Jahr mit meinen Eltern zu Weihnachten geguckt.
Sehr schön. Das klingt nach einem guten Weihnachtsfilm.
Er ist halt auch, man muss halt sagen, schön schwarzer Humor, weil sie reden halt dann doch immer wieder darüber, wie sie die Familie halt aufknüpfen wollen. Weil es sind halt Mörder und Betrüger. Ja, aber es ist trotzdem irgendwie liebevoll. Also heutzutage wird es wahrscheinlich so nicht mehr gedreht werden, weil es halt politisch absolut inkorrekt ist. Aber in den 50ern war das anscheinend noch möglich.
Da war einiges möglich. Nicht alles war früher besser. Aber gut. Ja, kommen wir zu meinem zweiten Film. Jetzt ist die Diskussion, wird jetzt groß werden, ist das ein Film oder ist es kein Film? Aber ich dachte mir, wir reden immer so viel über amerikanische Filme, englische Filme und deswegen hier jetzt mal was aus dem deutschen Fernsehlandschaft, was dann zu einem Fernsehfilm wurde. Ich habe auch den Eintrag Film irgendwo mal gelesen, aber ich nehme Weihnachten bei den Hoppenstedts. Ein Weihnachtsspecial von Loriot. Das gehört für mich tatsächlich zu jedem Weihnachten dazu. Das wird von meiner Familie schon teilweise verlangt. Wir haben das jetzt schon 150.000 Mal gesehen und jedes Mal liegen wir mit Bauchschmerzen auf dem Boden und beümmeln uns. Es ist ein, ja, so ein Zusammenschnitt von Sketchen um die Familie Hoppenstedt. Gespielt auch unter anderem von der, nicht nur von Loriot, sondern von, auch von Evelyn Hamann, die ja lange Zeit oder in sehr vielen Sketchen die Partnerin an Loriots Seite ist. Es ist 1997 zum ersten Mal ausgestrahlt worden. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. 1997? Das ist doch viel älter, oder?
Ja, 1997 war der Zusammenschnitt davon. Das sind ja von 1978 eigentlich aus der Serie, waren das zwei Folgen und 1997 war das dann zusammengeschnitten.
Sieht ja auch eher nach Ende 70er aus, ne? Also ja. In 78 zusammen und dann hat man das mal zusammengeschnitten. Das hat mich ein bisschen verwirrt jetzt gerade in meinen Aufnahmen. Egal, es ist großartig. Es geht um das Thema Weihnachten, wie es auch sonst. Es beginnt in einem Spielzeugladen, wo der Opa für das Enkelkind ein Atomkraftwerk kauft und immer nur Puff macht. Das ist natürlich, glaube ich, auch legendär. Über andere Stufen geht es zu dem Mit-Highlight dieser ganzen Geschichte, wenn die Vertreter vor Weihnachten alle vor der Tür stehen. Das kennt man ja heutzutage, glaube ich, nicht mehr, dass es dauernd an der Tür klingelt und irgendeiner will dir an der Tür was verkaufen. Wir nennen das ja heutzutage Werbung. Aber da gab es das früher noch, in den Ende der 80er Jahren. Da klingelt dann als erstes ein Weinvertreter, der gespielt von Loriot, von der Firma Pahlgruber und Söhne, die original verkorkt und abgezapft und original verkorkt von Pahlgruber und Söhne. Man sieht ihm schon an, dass er dem Alkohol nicht abgeneigt ist, öffnet auch sofort diverse Flaschen. Just klingelt's aber schon wieder und die gute Evelyn Hamann ist in ihrer deutschen Freundlichkeit auch immer sehr gelassen und sehr, sehr höflich und lässt auch immer alles sofort rein. Und obwohl gerade schon Chaos ist, kommt ein Staubsaugervertreter, der auch eine ganz neue Erfindung hat. Das ist ein Staubsauger, der auch blasen kann und der so eine, wie nennt man das denn nochmal, diesen Haare-Trockenhaube hat, ne? Nein, das Chaos nimmt seinen Lauf und am Ende kommt auch noch ein Versicherungsvertreter vorbei und die sind aber alle strunzensvoll, weil sie alle dem vom Ersten den Wein trinken. Ich liebe es einfach, wie sich dieses Chaos so, man kann zugucken, wie die Stufe immer höher wird und die Eskalation einfach kurz davor steht. Hervorragend. Das Finale dieses Zusammenschnitts ist dann das Weihnachtsfest bei der Familie Hoppenstedt in einem unendlichen Meer an Geschenkpapier. Aufbau des Atomkraftwerks, das sich durch den Boden brennt und einen Blick zu den Nachbarn freigibt. Und Opa, der renitent seine alte Marschmusik hören will. Also das ist wirklich, ich muss jetzt schon wieder, wenn ich gleich diese Folge hier aus ist, werde ich mir es angucken. einfach, weil ich lachen möchte. Ich finde, Loriot hat so viel großartige Dinge gemacht und ist so aus unserer Fernsehwelt überhaupt nicht wegzudenken. Und es gibt noch Familie Heinz Becker, die auch ein sehr tolles Weihnachtsspecial haben, was ich auch sehr, sehr lustig finde. Das verstehen aber, glaube ich, nicht sehr viele Leute in Deutschland wegen dem harten Saarländisch. Aber Loriot ist halt noch mal eine Stufe oben drüber. Ich finde, das ist sehr, sehr intelligent, was er da immer gemacht hat. Und diese Beobachtungsgabe von dieser typischen deutschen Höflichkeit, nenne ich das immer. Dieses Oberflächliche, und der konnte den Leuten so gut den Spiegel vorhalten. Und das dann auch immer so gut veräppeln da mit sehr, sehr, sehr einfachen, aber auch sehr genialen Momenten und Mitteln, die er da genommen hat. Er muss wohl ein ganz sehr, sehr penibler Regisseur gewesen sein. Ich glaube, der hat bis immer so 30, 40 Takes machen lassen, bis es ihm wirklich so gepasst hat, wie er das wollte. Also ich glaube, seine Schauspielerkollegen waren irgendwann auch immer mal so ein bisschen angepisst von ihm. Aber das hat ihn halt auch zu dem gemacht, was er heute ist in unseren Erinnerungen. Ne?
Ja, dieses Penible, das brauchst du aber auch bei dieser Art Humor, die er da bringt, weil das ist ja wirklich dieses trockene, nicht überzeichnete, sondern eigentlich im Normalen verhaftete und nur so ein kleines bisschen oben drüber, so nur so ein, zwei Schritte.
Genau.
Und da entsteht seine Komik und das kannst halt auch wirklich nur, da muss es aber auch wirklich alles passen, damit das funktioniert.
Timing der Schauspieler allein. Ich meine, das kann er ja wirklich von Glück sagen, dass er diese großartige Evelyn Hamann mit dabei hatte. Da gibt's auch noch den anderen, ich weiß es aber, muss ich mal schnell gucken, wie der hieß, der auch diesen glorreichen Herrenboutiquen-Sketch gemacht hat.
Heinz Meier?
Ja, Heinz Meier, Walter Hoppenstedt. Der gibt ja dieses glorreiche Kind auch, ne? Dicky Hoppenstedt, also der dann immer, was hat er? Wie heißt das scheiß Gedicht nochmal? Jetzt kriege ich das Gedicht nicht hin.
Oh, frag mich nicht.
Zicke, zacke, Hühnerkacke? Ja, ne? Ist es?
Könnte gut sein.
Es Zicke, ist schon zacke, lange Hühnerkacke und dann streckt er die Zunge raus. Ist übrigens, ich dachte jahrelang, das wäre ein junger Mann, aber es ist ein junges Mädchen. Eine junge Dame. Harpe Kerkeling war mal auf dem Castingstuhl für diese Rolle, als man Harpe Kerkeling noch nicht kannte. Also das ist auch wieder, die Welt ist klein, der Genies, aber gut. Viktor von Bülow, auch Loriot, ne? Also wirklich vielen Dank dafür. Ich gucke es auch wirklich wieder gerne. Es geht tatsächlich ja nur 25 Minuten, da kann man jetzt diskutieren, ist es ein Film oder ist es kein Film, aber...
Ein Kurzfilm.
Ja, es ist ein Film. Ich würde es gerne so stehen lassen. Weihnachten ist ja sehr was Besinnliches, aber ich finde, bei Weihnachten muss man auch lachen und das gehört für mich dazu. Also das muss ich einmal Weihnachten geguckt haben, sonst ist alles andere für mich egal.
Ja, da hast du mir das Stichwort eigentlich gegeben für meinen dritten Film, von wegen an Weihnachten und Lachen, weil mein dritter Film ist Schöne Bescherung oder halt im Englischen National Lampoon's Christmas Vacation. Ich glaube, ein Film, den eigentlich alle kennen dürften.
Und wer ihn nicht kennt... Bitte, bitte, jetzt ausmachen, in den Laden gehen, kaufen und angucken.
Ja, also es geht um die Familie Griswold. Familienoberhaupt ist Clark Griswold, gespielt von Chevy Chase, die das Weihnachtsfest zusammen feiern wollen und es so viel gibt, was da schief läuft. Es ist eine wahre Pracht. Familie auch mit anderen großartigen Schauspielern besetzt. Die Ehefrau Ellen, gespielt von Beverly D'Angelo, die auch bei allen anderen Griswold-Filmen seine Frau gespielt hatte. Die Tochter wird gespielt von Juliette Lewis. Der Sohn von Johnny Galecki, den dürften die meisten als Leonard aus The Big Bang Theory kennen. Ja, was da alles an diesem Weihnachtsfest schief geht. Also die Beleuchtung, dann das Eichhörnchen im Weihnachtsbaum, der Truthahn.
Die Katze brennt.
Der ungeliebte Cousin Eddie kommt zu Besuch mit der Familie und ein Gag-Feuerwerk von Anfang bis zum Ende, was auch daran liegt, dass es halt geschrieben ist von John Hughes, den wir ja schon bei Lisa der helle Wahnsinn hatten. Also Weihnachten existiert für mich nicht, wenn ich es nicht schaffe, diesen Film zu Weihnachten zu sehen. Meine Mutter, die beömmelt sich jedes Jahr, wenn sie den Film sieht, wenn der Truthahn aufgeht und es kommt nur heiße Luft raus.
Also ich auch. Nicht nur deine Mama.
Dieser ganze Film ist so großartig und hat auch noch eine der besten Stunt-Auto-Szenen, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Das ist das, wo sie im Auto unterwegs sind, um eigentlich einen Weihnachtsbaum zu besorgen. Vater Griswold ist ein bisschen abgelenkt beim Autofahren, lenkt ein und fährt unter einen Baumtransporter. Und also wer das sich anschaut, da fragt man sich, wie sie das geschafft haben. Also vorne und hinten nur 2 Zentimeter fährt er unter einem LKW entlang. Hammer. Also dieser ganze Film ist einfach nur ein Meisterwerk.
Das haben sie tatsächlich original gefahren.
Ja.
Und das gehört mit zu einem der, ja klar, also mit der gefährlichsten Fahrmanöver, die man sich so vorstellen kann, weil jeder Fehler, bist du sofort, rollt dieser Holztransporter über dich drüber. Das müssen halt Präzisionsfahrer machen und das ist schon bei Geschwindigkeiten von 30 km/h nicht einfach. Also ne, die fahren da, glaube ich, ein bisschen schneller oder es ist von der Geschwindigkeit ein bisschen abgespeedet, sagt man, aber es ist schon ein echt heftiger Stunt, den man da macht. Das sieht nicht immer so, das sieht so einfach aus, ne? Aber das ist wirklich ordentlich. Aber auch die Nummer mit der Schüssel, den Berg runterheizen, irgendwie, das finde ich auch schon. Das finde ich auch, gehört zu einer meiner absoluten Lieblingsszenen in diesem Film. Und der Scheißhaus ist voll. Scheißhaus voll.
Ja, die Sickergrube, ja.
Die Sickergrube. Das kennt man ja in Deutschland gar nicht mehr, ne? Nee. Dass es eine Sickergrube vorm Haus gibt. Ja, er hat so viele glorreiche Momente. Er hört gar nicht auf von Anfang bis zum Ende. Und finde ich auch, du hast vollkommen recht. Und zeigt wieder, wie gut es ist, wenn du so eine Figur hast, die eigentlich gar nicht lustig ist. Ja, also Clark Griswold ist ja unfreiwillig komisch. Er will ja immer nur das Beste für seine Familie. Ob das jetzt eine Reise nach Wally World ist oder ob das jetzt ein schönes Weihnachtsfest ist für alle. Aber da der halt so unfassbar ungeschickt ist und auf so dämliche Ideen kommt, bricht das halt immer so einem Chaos aus. Und es ist halt so eine schöne, wie Kevin ja auch, so ein bisschen so diese diese Mittelschicht, wobei ich letztens irgendwie gelesen habe, Junge, 20 Leute die Reise nach Europa zu bezahlen und so ein Haus besitzen, das ist nicht wirklich Mittelschicht, bei Kevin jetzt.
Ja, ja.
Ja, ich finde, das ist trotzdem dieses Milieu, man zeigt ja eher immer in seinem Film, das haben wir ja schon zwei, drei Mal gesagt, wie gut er das kann, diesen Querschnitt durch die Gesellschaft zu zeichnen. Bei dem Film war auch Chris Columbus ganz kurz auf dem Regiestuhl, der dann später auch unter einem Drehbuch von John Hughes Kevin allein zu Hause gemacht hat. Der war sich aber sehr uneinig mit Chevy Chase und deswegen wurde dann ausgewechselt, was sehr lustig ist. Und danach macht er halt 4 Jahre oder 5 Jahre später den erfolgreichsten Weihnachtsfilm aller Zeiten. Ja, da komme ich ja schon zu meinem letzten Film jetzt, ist das richtig?
Ja.
Wie viel hattest du denn schon? Ach, du hast auch drei gehabt.
Ich hatte schon drei, ja.
Ja, wunderbar. Mein letzter Film, und das ist natürlich nicht, es gibt natürlich, haben wir schon gesagt, tausende von weiteren guten Weihnachtsfilmen. Ich habe auch schwer mit mir gehadert, weil Gremlins wäre tatsächlich was ich auch jedes Jahr gucken muss. Aber was ich dann noch ein bisschen besser finde, und ich liebe diesen Film einfach unendlich, ist Die Glücksritter. Ein Film von John Landis aus dem Jahr 83 mit ja, dem großartigen Don Aykroyd und Eddie Murphy, die mit zu den meinen Lieblingsschauspielern gehören auch. Ich kann mir eigentlich irgendwie alles mit denen angucken. Es ist eine, wie nennt man das, so eine, der Film heißt auf Original Trading Places und es ist natürlich auch so eine Verwechslungsgeschichte. Es geht um eine Wette von zwei alten, knochigen, superreichen, die sich darin uneinig sind, ob die Erziehung einen Menschen dahin bringt, wo er ist oder ob das die Herkunft ist. Und da wetten sie um $1, dass in ihrer Firma sie einen sehr erfolgreichen, weißen Broker austauschen können gegen einen schwarzen Obdachlosen, dass der denselben Erfolg hätte. Die beiden, also der weiße Broker, gespielt von Dan Aykroyd, Louis Winthorpe der Dritte und Billy Ray Valentine, gespielt von Eddie Murphy, geraten dann in dieser Verwechslungskomödie immer wieder. Das ist so ein bisschen Klein Erna in der neuen Stadt. Beide müssen eine neue Welt erleben. Der Superreiche erlebt auf einmal die Obdachlosenwelt und der Obdachlose überlebt die reiche Welt. Und dem zuzugucken ist halt einfach herrlich. Und das wird halt, ich weiß gar nicht mehr, wo man da anfangen kann. Der Film hat keine eine Sekunde Langeweile. Dann ist da noch eine glorreiche Jamie Lee Curtis mit dabei, die dann auch, glaube ich, zum ersten Mal in der Filmwelt ihre, darf man das jetzt sagen in der Weihnachtsfolge?
Glocken? Pass, es sind doch weihnachtlich. Glocken sind weihnachtlich.
Ihre beachtlichen Glocken wurden uns hier präsentiert. Und aber auch super spielt, die war ja vorher nur in Horrorfilmen zu sehen und jetzt ist sie in so einer super Komödie und das macht sie auch wirklich richtig gut. Auch am Ende, als sie die Schwedin spielt, die im Drehbuch eigentlich eine Österreicherin sein sollte, konnte Frau Curtis aber den Dialekt nicht gut machen. Ja, und John Landis, ich meine, der ist für so viel tolle Sachen verantwortlich. Auch das American Werewolf in London, Blues Brothers, Animal House, Prinz aus Zamunda natürlich. Ist der eigentlich auch jetzt bei dem aktuellen Prinz aus Zamunda da mit dabei gewesen? Weißt du das?
Ich glaube nicht. Ich glaube, damit hat er nichts mit zu tun.
Es kommt auf jeden Fall ein neuer Prinz aus Zamunda nächstes Jahr raus. Schauen wir mal, wie der wird. Aber er hat uns halt so viel coole Filme gegeben und da bin ich ihm echt sehr dankbar. Und Die Glücksritter ist einfach ein super Film, der auch das Ende, wenn dann der Spieß umgedreht wird und die beiden Alten verarschen und ihnen quasi ihr ganzes Geld abnehmen und dann halt auch wieder Trading Places machen, gehört für mich zu Weihnachten dazu. Genau wie der Spruch, fick niemals Ficker. Das ist so ein typisches Weihnachtsfilm-Zitat, finde ich. Das kann ich jetzt auch genau hier so stehen lassen. Ist von mir auch des Häufigen mal benutzt worden. Nee, ich mag den Film total gerne, weil auch Eddie Murphy so unfassbar gut loslegt und auch so sympathisch ist und ich weiß auch nicht, ich finde das wirklich so ein gelungener Film. Ich finde auch den Gag, dass er natürlich die beiden Alten dann bei Prinz aus Zamunda 3-4 Jahre später, die unter der Brücke wohnen und dann von Prinz Akim die Kohle bekommen und sagen, wir sind wieder da. Ich finde den Gag schon sehr passend und auch sehr sweet und der hat schon sehr viel Herz bewiesen, dieser John Landis. Das macht er ja eh so in sehr vielen Filmen. Ich glaube, ich habe auch vorhin gelesen, dass Dan Aykroyd sitzt ja in dem Film auch einmal im Knast und dass die Gefangenen Nummer dieselbe ist, wie die er auch hat als Jake Blues.
Ja, okay.
Ich dachte mir, ist wieder so ein Fakt. Wer sowas rausfindet, hat Langeweile. Aber das ist ein absolut toller Weihnachtsfilm. Nicht nur, weil er das Thema Weihnachten beinhaltet. Oh, das kann man noch sagen. Nach der Veröffentlichung diesen Film hat die Aufsichtsbehörde wohl auch ein Gesetz erlassen, dass man, ich glaube, das klingt jetzt ein bisschen blöd, ich weiß nicht, ob ich es richtig erklären kann, aber dass man natürlich mit Geheiminformationen bestimmten Handel nicht vollziehen darf und dass das alles illegal ist. Ich wusste nicht, dass das vorher vielleicht nicht illegal war. Auf jeden Fall nennt man das tatsächlich das Eddie-Murphy-Gesetz. Das basiert auf den Erfahrungen dieses Films. Das finde ich schon lustig, dass er so ein bisschen Einfluss drauf hatte, dass man mit diesen geheimen Informationen illegalen Handel führt. Das Eddie-Murphy-Gesetz. Ja, das haben wir 6 tolle Weihnachtsfilme besprochen. Und Sebastian, ich habe mir überlegt, also da wir ja auch vorhin schon gesagt haben, es gibt so viele Weihnachtsfilme, welcher ist denn der beschissenste von allen? Und das so als Abschluss in diesem Podcast-Folge. Aber auch, es ist ja auch der Abschluss dieses Jahres für uns. Wir sind jetzt seit einem Jahr, gibt's uns. Und wir haben jetzt noch nicht Jubiläum, aber wir haben dieses Jahr angefangen. Und wir haben jetzt auch schon eine Menge Folgen gemacht. Es wächst ja stetig. Und wir haben auch schon teilweise sehr viel, sehr positives Feedback erhalten. Aber jetzt wollen wir mal einfach mal einen Film runterziehen. Ich habe mir einen rausgesucht, ich habe dir auch die Aufgabe gestellt im Vorfeld. Was ist denn der Film, der beschissenste Weihnachtsfilm für dich?
Ja, also die Gefahr ist zum Glück recht niedrig, dass man den nochmal zu Gesicht bekommt.
Wieso das? Wurden alle Kopien verbrannt oder was?
Ich glaube, von dem geistigen Schöpfer wäre das das Liebste, was ihm mit diesen Kopien passieren könnte. Denn es geht um das Holiday Special von Star Wars.
Okay.
Von 1978, glaube ich, war das, wo CBS die Erlaubnis bekommen hatte, von George Lucas ein Weihnachtsspecial zu machen. Da geht es um das Weihnachtsfest im Star Wars-Universum. Das ist das Lichtfest. Und es geht um das Lichtfest auf Kashyyyk. Das ist der Heimatplanet der Wookiees. Und im Genaueren um das Weihnachtsfest der Familie von Chewie, also seiner Frau, seinem Kind und dem Großvater. Und das Ding ist so grauenhaft. Es ist so gruselig. Es kommen da irgendwelche Nebencharaktere, irgendwelche Händler drinne vor, Musikbands, die Musik machen, dann Tänzer, die auf irgendwelchen, also Holoprojektoren, irgendwelche psychedelischen LSD-Tänze machen. Das ganze Ding ist so grauenhaft schlecht. Han Solo taucht auf, aber ich glaube, der wusste auch nicht, wie es ihm da wirklich geschieht, weil er nur in ganz wenigen Szenen auftaucht. Und die sind eigentlich auf dem Millennium Falcon, also haben gar nichts mit dem zu tun, was in dieser Episode oder in diesem Film passiert. Also der kriegt gar nicht mit, was da für ein Mist gedreht worden ist, sondern er versucht halt nur, Chewie rechtzeitig auf Kashyyyk abzusetzen. Es gibt auch einige Sequenzen, die sind Zeichentrick zwischendrin, so in der Zeichentrickstil von Droids aus den 70ern von der Serie. Da taucht auch Boba Fett zum ersten Mal auf, aber der kann es auch nicht wirklich retten. Und dieses ganze Ding ist so grauenhaft. Und George Lucas, glaube ich, hätte am liebsten alle, die damit zu tun hatten, ja, zum Teufel geschickt.
Ins Gefängnis sperren lassen.
Das Ding wird, glaube ich, auch nie wieder irgendwo gezeigt. Also man kann sich's im Internet anschauen, für die Leute, die es nicht kennen. Aber Warnung sei ausgesprochen, selbst als größter Star Wars Nerd ist das echt unerträglich.
Ja, das war tatsächlich nicht einfach zu schlucken, die Pille. Das war, auch die Masken sind unheimlich schlecht. Also die Chewies Familie sieht wirklich gruselig aus.
Also da gucke ich mir lieber noch dutzendmal Episode 7 bis 9 an, anstatt dem Ding.
Das ist auch nicht so einfach.
Nee.
Ja, ich musste dir da vollkommen recht geben. Ich fand das auch wirklich nicht gut. Es gibt ja jetzt ein neues Weihnachtsspecial von Lego Star Wars auf Disney Plus. Da habe ich ja Schiss vor, das überhaupt anzumachen. Ich bin jetzt auch nicht so der größte Lego Star Wars Fan. Mein Neffe wird mich wahrscheinlich irgendwann dazu nötigen, weil der jetzt auch so Star Wars affin geworden ist. Aber dann gucke ich mir vielleicht mal an, aber ist original. Das zeige ich ihm dann erst, wenn er 18 ist.
Ja. Nee, also das Lego Star Wars Special, das tut nicht weh, ist aber auch nicht wirklich gut.
Und du hast nichts Beschissenes gewonnen. Du hast da letztens noch irgendwie gesagt, versprochen ist versprochen mit Arnold Schwarzenegger.
Ah, ja, natürlich, aber ich durfte ja nur einen auswählen. Also ich könnte dir noch wahrscheinlich, wenn wir die Liste, da könnte ich noch 9 bis 10 weitere Filme, und da wäre halt auch versprochen ist versprochen mit Arnold Schwarzenegger recht weit oben, ja.
Der war auch richtig scheiße. Also das war wirklich so ein richtig mieser Kackfilm. Aber das ist auch nicht der Film, den ich ausgewählt habe. Ich habe Jack Frost ausgewählt. ein unfassbar dämischer Film mit Michael Keaton aus dem Jahr 1998. Da hat er auch den Titelsong sogar zugesungen und der ist also Musiker und der will nach Hause fahren, fährt zu schnell, stirbt, ist ab und taucht wieder als CGI-animierter Schneemann auf. Ey, das ist so dämlich und das ist auch so schlecht, das sieht so dumm aus. Und dieser Schneemann, kein HR-Giga-Alien kann schlimmer gezeichnet sein als dieser Schneemann. Und die ganze Message ist total platt, die Schauspieler kacken alle voll ab. Ich war da so ein großer Michael Keaton-Fan, der hat ja echt eine Menge sehr, sehr großartiger Filme gemacht. Aber der ist richtig kacke. Wenn der läuft im Fernsehen, abschalten, kann ich da nur empfehlen.
Ich sehe gerade, der hat auch wieder so einen tollen deutschen Untertitel bekommen.
Oh.
Jack Frost, der coolste Dad der Welt.
Ja. Weil er gefroren ist, weißt du. Und ja, der Film, und der, in dem Film ist der so ein Idiot auch. Und ich denke mir, das ist so gar nicht cool. Ach ja, die deutschen Filmtitel, ne? Da hat man ja dieses Jahr schon einige tolle Erlebnisse.
Ich sehe gerade, der Film hat 85 Millionen Dollar gekostet.
Ja, ich meine, überleg mal, 98 und das Typ ist das eine komplett CGI-Figur. Ja? Okay, also ja, der taucht nicht wenig auf in dem Film und dafür sieht es wirklich unfassbar grauenhaft aus. Es ist wirklich ein richtig schlechter Film. Tut mir jetzt total leid für alle, die für die Jack Frost zu Weihnachten dazuhört. Das ist nur meine persönliche Meinung. Ich möchte hier niemanden beleidigen, aber der Film ist kacke. So, hätten wir das auch abgehakt. Ja, wollen wir noch abschließende Worte für das Jahr finden oder eine kleine Aussicht geben auf das, was nächstes Jahr noch alles kommt? Weil wir werden natürlich nicht aufhören, sondern im Gegenteil, wir werden auf der Welle des Erfolgs weiterschwimmen.
Ja, was soll man zum Jahr sagen? Jahr war scheiße.
Ja.
Fertig, oder? Was will man über 2020 sagen? Und 2021 wird hoffentlich super. Also wir werden weiterhin Folgen produzieren, müssen halt immer mal schauen. Ihr habt wahrscheinlich die uns regelmäßig zuhören, gemerkt, dass jetzt schon wieder gerade ein bisschen länger keine Folge gekommen ist. Das liegt halt daran, dass der Alex wieder am Arbeiten ist und ich auch zwischendurch ein paar Mal krank war. Das hat halt so die Produktion etwas hinausgezögert, aber wir wollen frisch ins nächste Jahr starten mit einem europäischen Kracher.
Richtig.
Haben uns dann auch für die Zukunft schon ein paar Folgen überlegt, wollen halt auch einen Special machen, hattest du ja schon mal angekündigt über der Clown.
Ja, da fehlen mir auch nicht mehr viele Leute, es haben schon sehr viele zugesagt. Einer unserer fleißigsten Hörer, Domi, der wahrscheinlich jetzt auch gerade zuhört, wird auch dazu sprechen sein, das ist der großartige Stunt-Coordinator dieses Meisterwerkes. Und ja, da werden wir noch ein paar interessante Leute dazu holen, dann werde ich mal ein Special drüber machen, über den Film, der dann ab wahrscheinlich 2021 der deutsche Weihnachtsfilm schlechthin ist.
Denke mal. Ja, ich habe schon ein bisschen Angst vor dieser Folge, weil das bedeutet, dass ich mir dann den Film mal anschauen muss.
Ja, richtig. Solltest du. Und wenn du ihn nicht kriegst, ich habe eine Kopie.
Mist.
Damit kannst du dich nicht rausreden. Wir können ihn auch zusammen gucken und ich streame ihn dir rüber oder sowas. Vielleicht jetzt auch am 24., weil ich werde auch dieses Jahr war wirklich Mist. Weihnachten wird jetzt tatsächlich nur audiovisuell erlebt. Und ja, aber es war ein tolles Jahr. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, mit dir jetzt schon die ersten Folgen zu produzieren. Das ist wirklich eine sehr tiefgreifende Arbeit, muss man schon sagen. Nicht ganz unaufwendig, aber auch lohnt sich total. Man hat jetzt selbst wieder so viel über Filme kennengelernt und gehört. Und das macht richtig Spaß, mein Lieber. Ja,
da kann ich nur dir zustimmen. Das dürfte es dann für heute gewesen sein. Ich möchte dann noch allen ein schönes Weihnachtsfest wünschen, soweit ihr es denn feiert. Allen anderen schöne freie Tage. Ja, und dann werden wir uns wohl im nächsten Jahr wieder hören, oder?
Ich hoffe doch auch und wünsche euch auch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, ist ja sowieso verboten, aber auch dieses Jahr frönen Sebastian und ich dem Motto Busen statt Böller. Das heißt, wir wollen es um 12 Uhr ausziehen, wenn ihr dabei sein wollt. Wir können vielleicht mal irgendwann mal eine ganz große Videokonferenz daraus machen.
Ja, das wünschst du dir.
Haben wir tatsächlich schon einige Jahre gemacht, ist umweltschonend und rettet die Tiere. Und nervt die Tiere vor allem nicht, außer man legt sich dann auf seinen Hund.
Das schneide ich wieder raus.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf euch, wenn wir im nächsten Jahr mit den nächsten Folgen um die Ecke kommen. Alles Gute und alles Liebe.
Ja, von mir auch. Bis dann.
Tschüss. Ciao.